Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den für den heutigen Sonntag vorgegebenen Predigtabschnitt aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte und das Wort Gottes zu hören, da stand Jesus am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu zerreißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen, und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschenfischer sein. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten Jesus nach. Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ich stelle gleich am Anfang die drei Teile meiner Predigt vor. Ein Wort für jeden Abschnitt. Das erste, Evangelium. Das zweite, vergeblich. Und der dritte Teil, berufen. Evangelium. Es begab sich aber, so beginnt unser Predigttext. Klingt das nicht wie im Märchen? Für Lukas, diesen Christen und Mitarbeiter aus der ersten Gemeindegeneration, der dieses Evangelium aufgeschrieben hat, ging es mit Sicherheit nicht um Märchenhaftes. Er hat mit solchen Formulierungen immer eine Schippe tiefer gegraben. Er wollte hinweisen auf wichtiges Geschehen, auf die Eckpunkte, auf die zentralen Stellen im Reden und im Wirken von Jesus. Es geschah, während Jesus dort am Ufer des Sees Genezareth steht. Für Lukas und seinen Bericht steht jetzt ein Ereignis an, das nicht zu den Alltäglichkeiten im Leben seiner Zeitgenossen gehört. Aufgepasst, Leute, will Lukas sagen. Hört her, seht, was geschehen ist und begreift, wer Jesus ist. Und dann auch noch dieses. Eine Menge Leute drängt sich am Ufer des Sees Genezareth. Ein richtiges Geschiebe ist dort entstanden, wie bei den Altstadtfesten in Haiger oder in Herborn oder vielleicht auch gestern Abend in Dillenburg bei der Aquarina-Nacht. Und jetzt, kaum zu glauben, aus unserer heutigen Sicht und aus unserer Erfahrung, die Leute drängen sich, um Wort Gottes zu hören. Einfach sagenhaft. Das liegt an Jesus. Denn er bringt Evangelium, die Botschaft, die die Liebe Gottes in diese Welt hineinträgt und die sie in unserem Leben auch Wirklichkeit werden lässt. Nicht um sensationslüstern spektakuläre Wunder zu erleben. Nicht um sich zu berauschen an einem Redner, der rhetorisch gut geschult und drauf ist. Es geht ganz einfach ums Evangelium, um das Wort Gottes hinein in unsere Ohren und in unsere Herzen. Und deswegen dieses Gedränge. Das ist Einheit in der Vielfalt. Fantasie mit Kern und Mitte. Augustin, der vielleicht größte Lehrer der alten Kirche, hat den Satz geprägt: Was du in anderen entzünden willst, das muss in dir selber brennen. Und das hängt mit dem Evangelium zusammen, mit der Botschaft, die von der Größe und von der Liebe Gottes redet, von dem Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Das muss in die Welt hinaus posaunt werden. Wir werden eingeladen zum Vater, zu einem versöhnten, befreiten, befriedeten Verhältnis mit Gott. Dieser Weg führt in die Freiheit, aus aller Enge und aus aller Gesetzlichkeit heraus. Und er ist und bleibt verankert in der Liebe, die in Jesus, in seinem Reden und Wirken, in seinem Leiden und Sterben und dann auch im Durchbruch zum neuen Auferstehungsleben sichtbar wird. Dieses Bild der Liebe hat Jesus damals den vielen Menschen, die ihn hören wollten, und auch genauso uns in einem Gleichnis vor die Seele gemalt. Da ist der Vater, der trotz Enttäuschungen, trotz der Gottesferne, trotz den Tiefen und trotz der Hartnäckigkeit seiner Söhne sich nicht abhalten lässt, ihnen mit offenen Armen entgegenzulaufen oder suchend und seelsorgerlich hinterherzurennen. Solches Evangelium lädt ein, nach Hause zu kommen. Jesus bringt dort am See Genezareth den Alltag und den Gottesdienst zusammen. Hier findet Wort Gottes seinen Platz mitten im alltäglichen Geschehen und da setzt die Veränderung ein. Jesus steht mit seiner Predigt draußen am See, mitten unter den Menschen. Der typisch jüdische Rabbi der damaligen Zeit, der saß drinnen in seiner Studierstube oder er lehrte in der Synagoge. Mitten ins Alltagsleben hinein trägt Jesus die Botschaft vom Reich Gottes unter die Menschen. Das ist die Botschaft, Gott hat Frieden mit euch gemacht. Die Trennung ist aufgehoben, kommt zurück zu mir. Und er will die, die draußen sind, die Menschen am Rand, die Ausgestoßenen, die Außenseiter. Jesus malt den Menschen ein neues Gottesbild in die Herzen hinein. Nicht den strafenden, nicht den drohenden Gott, der buchstabengetreu auf Gesetze und auf Gebote pocht und darauf achtet. Nicht den Gott, der hammerhart zuschlägt, wenn Menschen ihre eigenen Wege gegangen sind. Nein, sondern Jesus beschreibt den liebenden Vater in diesem Gleichnis, der seinem zerlumpten und verlorenen und innerlich zerrissenen Kind entgegenläuft und es nach Hause liebt. Ich befürchte, dass wir heute an manchen Stellen von diesen Brennpunkten des Evangeliums entfernt sind. Und deswegen neu diese verändernde Kraft von Jesus Christus, die Wirkungen seiner Predigt vom nahen, vom liebenden und vom versöhnungsbereiten Gott in die Mitte kriegen müssen. Man kann sich selbst schlecht verändern. Hilfe dafür war und bleibt Gottes Geist, der in uns die Worte von Jesus zur Entfaltung bringt und dann auch die Gemeinschaft mit Menschen, von Menschen, die miteinander gleiche Ziele ansteuern, die sich gegenseitig fördern und unterstützen auf diesem Weg der Veränderung. Gemeinde, CVJM, Bibelstunde, Teenarbeit, Kinderarbeit, Jungschar, das können die Stichworte dazu sein. Seine Liebe, sie will uns verändern. Genauso auch das persönliche Lesen und Nachdenken, das Fragen und Beten über dem, was uns aus diesem umfassenden Liebesbrief Gottes, den wir Bibel nennen, ins Leben hineinkommt. Mit einem Freund und Bruder habe ich in den letzten Wochen viel über Schritte und Wege zum Glauben und im Glauben gesprochen. Wo ist die zentrale Mitte? Warum zündet der Glaube so wenig heute in unserer Zeit? Warum wird das Evangelium nicht so interessant gefunden, dass sich so wie damals am See Genezareth die Menschen drängen? Die Fußballstadien sind voll und unsere Kirchen leer oder wenigstens halbleer. Haben wir nicht mehr dieses Evangelium zu bieten? Was bewegt denn uns als Christen? Wie geben wir denn unser Christsein weiter? Sind wir vielleicht wie abgestandene Regentonnen? Kleben wir, wenn wir unser Glaubensleben beleuchten, immer noch und immer wieder an Regeln und Gesetzen, verbreiten Moralien und Enge, haben selbst gar nicht mehr die Sehnsucht, Jesus und heute und morgen als den Lebendigen zu erleben und zu erfahren. In der Beschäftigung mit dem Römerbrief erlebte Martin Luther seine Befreiung zum Glauben und zu einem schier unbändigen Christusvertrauen. Der Funke konnte überspringen, das Wort der Schrift sprach hinein in seine Gewissensnöte, machte das Evangelium für ihn zur befreienden Nachricht von der alles bewältigenden Liebe Gottes. Luther schreibt dazu in seinem Lebensbericht: Nun fühlte ich mich wie neugeboren, als wäre ich durch offene Türen geradezu ins Paradies eingetreten. Von da an zeigte mir die Schrift ein anderes Gesicht, wie ich zuvor das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte. So erhob ich nun das gleiche Wort mit heißer Liebe als süß und lieblich. Und so wurde mir diese Paulusstelle zur wahren Pforte des Paradieses. So berichtet Luther über seinen Durchbruch zum Glauben. Und im Evangelium haben wir es an so unendlich vielen Stellen schriftlich, können es hineinnehmen in unser Leben und immer wieder neu in unseren Gedanken wach werden lassen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen, lesen wir im Römerbrief. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist. Er ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Schwestern und Brüder, so klingt befreiendes Evangelium, die fröhlichste Botschaft der ganzen Welt und der ganzen Weltgeschichte. Lassen wir sie wieder neu zum Klingen kommen, in unserem Leben und in allem, was wir tun und was wir bewegen und was der Heilige Geist will. Mit dem Evangelium in unseren Herzen und dann auch in unsere Welt und in unsere Zeit hinein. Bei Hans-Joachim Eckstein, Theologieprofessor in Tübingen, fand ich den Satz: Die umfassende Liebe Gottes ist das tragende Fundament unseres Glaubens. Sie ist es, die das Wort vom Kreuz zur wirklich guten Botschaft, zum Evangelium macht. Der zweite Punkt: vergeblich. Sie fragen sich vielleicht, warum hat er vorhin so einen langen Bibeltext gelesen, wenn er sich doch nur jetzt über einen Begriff hier auslässt. Nun, ich finde, dass dieser Hintergrund erst richtig das Geschehen dort vom See Genezareth in das richtige Licht setzt. Das ist unser Text, denn der Klang des Evangeliums, der kann auch die Wirklichkeit, die sich dort am See Genezareth abspielt, übertönen. Und das ist wichtig, dass es auch in unserem Leben so geschieht. Da sitzen diese paar Fischer herum mit dem Belegen ihrer Erfolglosigkeit. Zerrissene Netze von Steinen und Felsen, von den Untiefen oder Tiefen des Sees aufgeschlitzt. Dreckig arbeiten sie an diesen Netzen herum. Und nun versuchen sie, den Schrott ihrer Erfolglosigkeit wieder zusammenzuflicken. Und immer wieder entdecke ich mich selber darin, mit meinen Bemühungen, mit eigenem Einsatz, mit Kampf und mit Krampf, mit sinnloser Arbeit an den zerrissenen Netzen meines Lebens. Aber dann ist da Jesus mit dem Evangelium, das die Menschen hören wollen. Nichts mit Beamer, nichts mit Mikrofon oder mit Lautsprechern. Deswegen muss ein Fischerboot herhalten als Kanzel. Aus geringer Entfernung vom Wasser haben vielleicht auch die hinteren Reihen der Zuhörer dort am Ufer noch eine Chance, Jesus zu verstehen. Und so unterbricht dieser Simon. Er kennt ja Jesus schon ein paar Tage vorher, war schließlich Jesus bei ihm zu Hause, hat sogar die Schwiegermutter geheilt. Dieser Simon unterbricht seine Flickschusterei und rudert Jesus mit im Boot ein paar Meter hinaus in den See. Ich weiß nicht, wie viel die Predigt bei Petrus und bei seinen Fischerkollegen bewirkt hat. Und auch über die Folgen im Leben dieser ganzen Menschenmenge dort am Ufer hat Lukas im Evangelium nichts geschrieben. Jedenfalls nach dieser Predigt, als Jesus die Fischer am helllichten Tag entgegen jedem Fischereifachverstand auf den See zum Fischen schicken will, da bricht diese ganze Vergeblichkeit von Petrus und von all seinen Bemühungen, vielleicht auch die Vergeblichkeit unserer Bemühungen, aus Petrus heraus. Eine ganze Nacht Arbeit, Mühe und Schweiß und dann kein einziger Fisch im Netz und damit auch zu Hause nichts auf dem Tisch. Da kommt die Existenz dieser Fischer an ihre Grenzen. Und ich habe den Eindruck, manchmal kommt auch unsere Existenz an ihre Grenzen. Vergeblichkeit. Kennen wir das im Beruf, in der Fabrik, im Büro, in der Schule oder im Studium? Oder auch in den menschlichen Beziehungen, in der Ehe, in der Freundschaft oder in der Liebe? Sich den Hintern aufgerissen und dann setzen 5. Oder Kündigung, arbeitslos. Oder der eine oder andere hat wieder mal den ersehnten Aufstieg verpasst. Oder für dich empfinde ich nichts mehr. Du kannst gehen. Vergeblich. Daraus spricht die Enttäuschung unseres Lebens. Die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Nichts geblieben von den Mühen, die man aufgewendet hat. Ausgeliefert sitzen diese Fischer dort und werkeln an dem Schrott ihrer Lebensinhalte herum. In den Worten der Fischer vom See Genezareth spüren wir etwas von der Vergeblichkeit des Einsatzes. Erleben sie als abgearbeitete, müde Menschen, die anfangs scheinbar gar nicht registrieren, was um sie herum dort vorgeht. Und es geht ungeheuer viel vor. Es wäre trostlos und unmenschlich, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle Amen sagen müsste. Jesus fängt gar nicht an, mit Petrus groß über diese Enttäuschungen, über diese Erfolglosigkeit zu diskutieren. Es ist wie bei Abraham, wie bei Mose und wie bei Elia. Mach dich auf den Weg. So begegnet Jesus dem Petrus und so holt er ihn heraus aus seiner Lethargie, aus seiner Erfolglosigkeit. Auch wir heute, Schwestern und Brüder, Jesus will unser Leben aus den Löchern der Erfolglosigkeit und der Vergeblichkeit herausholen. Machen wir uns doch mit ihm auf den Weg. Deswegen Punkt 3, Berufung. Jesus hatte gepredigt, sicher länger als das in unseren Gottesdiensten üblich ist. Und dann schickt er Petrus mit dem Müll, Petrus mit seinen Mitfischern am helllichten Tag hinaus auf den See zum Fische fangen. Halt mal, hat da sicher der Petrus gedacht. Wer hat denn hier eine Ahnung vom Fischfang? Ich kenne den See, ich kenne die Gewohnheiten der Fische. Und jetzt kommt da einer und sagt mir, jetzt fahr du mal los. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Oder Rabbi, bleib du bei deiner Tora. Oder Prediger, bleib du bei deiner Bibel. Vom Reich Gottes mag dieser Jesus ja eine Menge wissen und verstehen, aber doch sicher nicht vom Fische fangen. Den Fischerverstand, den hat doch Petrus, der Meisterfischer vom See Genezareth. Ich weiß nicht, ob es so ähnlich im Petrus rumort hat. Und ich denke, es ist auch unnötig, sich tiefgehend darüber Gedanken zu machen. Auch über Wassertemperaturen oder Fischschwärme, um vielleicht die Ausnahme von der Regel des Fischfangs zu finden. Es bleibt bei Petrus dieser Satz der alles auf den Kopf stellt und der auch seine fachliche Kompetenz aufs Spiel setzt. Aber auf dein Wort hin, Herr. Jesus, auf dein Wort hin will ich losrudern, weil du es sagst, Jesus. Deswegen fahre ich jetzt auf den See. Deswegen fange ich in der Mittagshitze an, meine Netze auszuwerfen und Fische zu fangen. Deswegen gehe ich mit dir. Deswegen nehme ich deinen Auftrag an. Schwestern und Brüder, da war was in Petrus passiert. Er hatte Jesus als vertrauenswürdig erkannt. Er hatte kapiert, wer sich auf den verlässt, der ist nie wieder verlassen. Der hat das Wort, das trägt. Der hat das Wort, das verlässlich ist. Und das nicht nur für einen Lebensabschnitt oder vielleicht auch für ein Lebensalter. Nein, unbegrenzt, generationenumspannend, weltumgreifend, für immer und für alle Zeit. Und dann dieses. Petrus und seine Mitfischer sind gerade mit vollen Booten zurückgekommen. Fische im Überfluss waren im Netz. Und jetzt reagiert Petrus so ganz untypisch für eine solche Situation, für ein so frohmachendes Ereignis, für ein Erlebnis, das einem normalerweise doch vor Freude jubeln machen könnte. Petrus liegt am Boden vor Jesus. Herr, geh weg von mir, so sagt er. Herr, du und ich, wir passen doch gar nicht zusammen. Ich bin ein Mensch, den die Sünde geprägt hat und die ihn gefangen hält. Was ist da mit Petrus passiert? Er kriegt es nicht zusammen und er hat es ja auch wohl etwa 2,5 Jahre später erst mal ausgesprochen, wer dieser Jesus ist, Sohn Gottes. Dass dieser Jesus sich zu ihm ins Boot setzt. Nicht nur in dieses Holzboot auf dem See Genezareth, sondern auch in sein Lebensschiff. Das reißt dem Petrus die Füße weg. Und sich selber scheint er ja zu kennen, wenn er feststellt, Jesus, du und ich, wir passen nicht zusammen. Für viele Christen war das die Anfangserkenntnis. Zwischen mir und Gott, da ist ein tiefer, tiefer Graben. Wir passen nicht zusammen. Nun ist das aber so, in Jesus hat Gott meine und deine Vergangenheit bewältigt. Und er stellt uns auf einen völlig neuen Boden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, sagt Paulus später. Das Urteil über unserem Leben ist längst vollzogen an Jesus. Die Strafe für unsere Verfehlungen liegt auf ihn, damit wir im Frieden und im Einklang mit Gott leben können. Jesus kommt zu den Menschen, zu denen, die in ihrer Selbsterkenntnis zu Boden gefallen sind. Und er richtet Petrus wieder auf. Er vergibt ihm die Schuld und er vergibt ihm die Vergangenheit. Das bedeutet doch auch, dass meine und deine Vergangenheit uns nicht mehr belasten muss, dass ich mich zu Schuld und Versagen stellen kann und dass ich sie rüberschieben kann zu Jesus und auch von ihm diese Zusage, vielleicht auch von unseren Schwestern und Brüdern im Glauben höre, dir sind deine Sünden vergeben. Friede, mein alles umfassender Shalom sei mit dir. So redet Jesus. Die Botschaft von dem Heiland, der Heil macht, die muss unbedingt verknüpft bleiben mit diesem Evangelium. Dort am See Genezareth lässt Jesus den Petrus nicht einfach auf dem Boden liegen oder entlässt ihn mit ein paar billigen Empfehlungen oder Tipps für den Alltag, die übermorgen doch wieder vorbei sind. Erstmal stellt er ihn auf die Füße, aber dann stellt er ihn auch ein. Er gibt ihm eine neue Aufgabe, er beruft ihn. Du Petrus, ich will dich, du sollst in meinem Team dabei sein. Ich habe nicht nur einen Job für dich, nein, ich habe einen Platz, der deinem ganzen Leben entspricht. Von jetzt ab sollst du Menschen für mich gewinnen. Das ist die Aufgabe, die Petrus ein Leben lang ausfüllt. das, was ihn unmittelbar und unwiderruflich mit Jesus verbindet. Petrus, sag das, was du selbst mit Jesus erfahren hast, nun weiter. Das Evangelium muss unter die Leute. Petrus bekommt eine Aufgabe. Nun, Aufgaben und Pflichten, das ist nicht etwas, was Menschen einengt, sondern Aufgaben, die bringen im Grunde genommen Menschen und ihre Gaben zur Entfaltung, führen dazu, dass sie ihre Gaben und Fähigkeiten entdecken und einbringen und auch anwenden und dass sie sich als wertvoll und am richtigen Platz empfinden. Deswegen sagt Jesus zu Petrus, du, ich kann dich brauchen. Du bist wichtig für mich, aber bitte in der richtigen Reihenfolge. Wir sind nicht von Jesus geliebt, weil wir so wertvolle Menschen wären, sondern wir sind wertvoll, weil wir von Jesus geliebt sind. Gerade in unserer CVJM-Arbeit ist durch die Generationen immer wieder großer Wert gelegt worden auf eine verbindliche Mitarbeiterschaft. Junge Menschen haben sich in Aufgaben hineinrufen lassen und dabei ihre Gaben entdeckt oder manchmal auch festgestellt, dass ihre Gaben ganz woanders liegen. In unserer Mitarbeiterschulung habe ich das immer wieder beobachten können und erfahren können, dass sich junge Menschen nicht nur im Glauben entwickelt haben und gewachsen sind, wenn sie sich in der Jungschar oder im Jugendkreis oder sonst irgendwo im CVJM oder in der Gemeinde eingebracht haben, sondern dass ihre ganze Persönlichkeit davon profitiert hat. Und das ist bei uns Erwachsenen sicher nicht anders. Aber manchmal können einem auch die Aufgaben Angst machen. Bleibt der Eindruck, dass Pflichten zu schwer sind? Bevor Jesus den Petrus so in die Pflicht nimmt, gibt er ihm einen ganz kurzen Satz zur Ermutigung mit. Eigentlich die umfassendste Ermutigung, die man aussprechen kann. Und die im Neuen Testament immer wieder an solchen Schnittpunkten zu finden ist. Fürchte dich nicht. Das ist das Wort der Befreiung. Der Satz, der die Bremsen losmacht und der den Blick von den eigenen Unzulänglichkeiten wegreißt, hin auf die großen Möglichkeiten unseres Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Wir brauchen keinen großen Glauben, aber was wir brauchen, ist der Glaube an einen großen Gott. Der macht es aus. So ist Berufung. Kennen wir unseren Platz in unserem Leben und in unserem Christsein? Der Platz, an den Jesus uns haben will, der Platz, an den er uns hinstellt. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser Denken, als unser Fühlen und Wollen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.